Aber bitte immer unter dem Hintergedanken, das ist erstmal eine Maximalforderung und mal schauen, was daraus wird. Also ich führe in solchen Dingen mein Leben gerne nach dem Prinzip des Bäumeschüttelns. Also ich schüttel einen Baum und schaue, was runterfällt. Und diese 44% sind, da ist mehr runtergefallen, als ich erwartet habe.
Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Incofema. Ich bin Sascha Weigel und begrüße Sie zu einer neuen Folge. Nachdem das Mediationsgesetz 2012 in Kraft getreten ist und der Evaluationsbericht 2017 viele oder zumindest einige Hoffnungen, die auf dieses Konfliktmanagementverfahren beruhten, enttäuschte, steht der gesetzliche Rahmen vor erheblichen Veränderungen. Das federführende Bundesjustizministerium hat sich dafür in einem beispiellos transparenten Prozess mit den Vertreterinnen der Mediationsbewegung zusammengesetzt und Ideen eingesammelt. Eine dieser Ideen ist, eine Bundesmediatorenkammer zu bilden und den Beruf des Mediators, ähnlich den der Ärzte, Rechtsanwälte und Architekten, zu verkammern. Diese Idee stammt von der Deutschen Stiftung für Mediation. Und um diese Idee zu erläutern und ihr Für und Wider zu besprechen, habe ich mir die Verantwortlichen im Podcaststudio eingeladen. Und sie haben zugesagt. Ich begrüße einerseits Dr. Markus Baugmann, Leiter des Fachreferats Berufsstand der Deutschen Stiftung Mediation und seine Kollegin Frau Claudia Kück, stellvertretende Leiterin des Fachreferats. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Sie beide sind sozusagen die federführenden Personen, die diese Idee ausgearbeitet haben. Also den Berufsstand, wenn man es schon so sagen kann, von Mediatoren, also in eine Kammer zusammenzuführen und damit verschiedene Probleme zu lösen. Und vielleicht das auch als erstes. Welches Problem wollen Sie mit dieser Idee lösen konkret, Herr Baugmann?
Wir müssen vielleicht ein Stück früher anfangen, um überhaupt mal die Situation der Deutschen Stiftung Mediation zu verstehen. Die Deutsche Stiftung Mediation versteht sich ja nicht als Verband, wie die übrigen Verbände. Das Wort übrig ist jetzt schon nicht richtig, aber wie sich die Verbände halt verstehen, es geht mehr darum, den Stiftungszweck einzuhalten. Und Stiftungszweck sind insbesondere zwei Dinge. Zum einen nämlich die Mediation bekannter machen und zum anderen der Verbraucherschutz, also auch im Sinne einer Qualitätssicherung. Und ich habe das Gespräch mit Viktor Müller, unserem Vorstandsvorsitzenden bei der Deutschen Stiftung Mediation, darüber eigentlich schon seit bestimmt 5 Jahren geführt. Und wir haben die Szene beobachtet. Sie erinnern sich sicher an die Situation nach der Verabschiedung des Mediationsgesetzes damals mit den diversen Kompromissen, die da geschlossen worden sind und dann teilweise eingehalten und teilweise nicht eingehalten worden sind. Und haben öfter über dieses Thema gesprochen. Und als wir dann merkten, naja, es passiert ja nicht das, was seinerzeit an Kompromissen dort besprochen worden ist, da haben wir gesagt, wir wollen dieses Thema mal weiter vorantreiben. Und haben es dann halt Anfang diesen Jahres dann endgültig an die Öffentlichkeit gebracht. Wobei der Gedanke, den wir dabei verfolgt haben, natürlich auch ein bisschen zweistufig zu sehen ist. Denn dass wir nicht gleich morgen eine Mediatorenkammer haben werden, das ist uns allen klar. Vor dem Hintergrund der Entwicklung des Berufs selber, vor dem Hintergrund der Entwicklung der Mediation, des Mediationsgesetzes, aber auch weil sowas einfach Zeit braucht, sowas umzusetzen. Und deshalb war so ein bisschen der Gedanke, zumindest bei meiner Seite, nun gehen wir doch mal mit einem großen Vorschlag, in der Verhandlung würde man sagen, mit einer Maximalforderung an die Sache ran und schauen, was passiert. Und es ist ja was ganz Interessantes passiert. Es gibt ja durchaus einen nicht kleinen Teil jetzt in der Szene, die jetzt gar nicht mehr darüber diskutieren, ob eine Regulierung erfolgen soll, sondern mehr über die Frage diskutieren, wie soll diese Regulierung nachher aussehen. Ne?
Ja, das haben ist wir auf ja jeden gesehen Fall
in verschiedenen deutlich. Aufsätzen. Ja, ne? Und deshalb, also ich glaube schon, dass wir da in die richtige Richtung stoßen und man hört jetzt ja aus verschiedenen Richtungen auch so Twitter-Lösungen könnten vielleicht erstmal sein, lasst uns erstmal den einen Schritt machen, also Richtung irgendeiner Zertifizierungsstelle, vielleicht wie Professor Greger das vorschlägt, auch im Sinne des Akkreditierungsgesetzes und dann später schauen, ob das Thema einer Mediatorenkammer dann das Richtige sein kann. Das ist so ein bisschen der Weg, auf dem wir uns bewegen.
Ja, die Aufgabe der Stiftung, das, was Sie am Anfang sagten, ne, Qualitätssicherung, das trifft sich ja auch mit dem Lösungsinstrument einer Kammer, die ja auch letztlich Qualitätssicherung eines Berufsstandes zum Ziel hat, verpflichtetermaßen, ne? Sonst würde man keine Kammer gründen. Frau Kück, wo sehen Sie denn die Notwendigkeit, die Qualität zu sichern bei der Mediation, vor dem Hintergrund, dass ja einfach wenig Mediation stattfindet? Es ist ja nicht so, dass Auswüchse innerhalb der Mediationsverfahren festgestellt wurden, wo, sagen wir mal, ein Haftungsfall nach dem anderen stattfindet. Es gibt ja praktisch auch keine Haftungsfälle wegen schlechter Mediation.
Genau, dazu vielleicht erst noch einmal klarstellend. Und da kann mich Herr Bautmann auch noch einmal jetzt gerne ergänzen, dann gleich. Die Idee der Mediatorenkammer ist ja nicht, dass dort irgendwie eine fachliche, sage ich jetzt mal, Überwachung stattfinden soll, sondern die Qualität, die dort abgeprüft werden soll, primär wäre die Idee, dass quasi der Nachweis der Ausbildung, einer sinnvollen Ausbildung, und da gibt es dann natürlich verschiedene Ansichten, was das alles umfasst, zeitlichen Umfang, inhaltlichen Umfang und so weiter. Aber die Kammer wäre quasi von uns ja als Instrument gedacht, vor allen Dingen eine gewisse Grundqualifikation zu überprüfen. Und ja, wie gesagt, weniger oder überhaupt nicht, dass dort irgendwie eine fachliche Überprüfung der Mediation an sich stattfinden wird. Bei anderen Kammern ist es ja auch so, dass dort die Einhaltung von Berufsrecht überprüft wird, aber nicht genau, wie gut der Anwalt im Detail, sag ich jetzt mal, berät.
Gehe ich richtig mit der Annahme, weil, ne, weil das Thema Qualitätssicherung ist halt so unhinterfragt, ne? Und sowohl bei der Idee einer Kammer als auch bei dem ganzen Thema Aus- und Fortbildung immer wieder ganz explizit genannt. Und ja auch, ne, ihr Stiftungszweck, dass die Grundüberlegung bei Ihnen ist, dass wenn die Mediatoren qualitativ durchgehend hochgehendes Niveau haben, dass sich dann auch automatisch die Fallzahlen steigern und dass das geringe Aufkommen von Mediationsfällen damit zu tun hat, dass einfach keine ausreichend gute Qualität von Mediatoren vorhanden sind.
Also meine Ansicht, und ich glaube, da kann ich für uns beide sprechen, ist nicht, dass die Qualität von Mediation oder die Qualität der Mediatoren, die sie ausüben, schlecht ist, sondern uns geht es mehr darum, dass für Verfahrensnutzerinnen dort eine Kennzeichnung, eine Qualitätskennzeichnung dann auch besteht. Also wir glauben, es gibt ganz viele tolle Mediatoren, aber es gibt kein hinreichendes Differenzierungsmerkmal aktuell. Also es gibt nicht so etwas wie ein verlässliches Qualitätssiegel, was das auch nach außen hin ausweist. Und da setzt die Idee der Kammer an.
Ja, das hat man ja probiert, ne, mit diesem Titel des zertifizierten Mediators. Und das haben Sie ja auch in Ihrem Beitrag deutlich gemacht, was das, und da sind Sie nicht die Einzigen, ne, was das für ein unsägliches Konstrukt momentan ist. Aber das heißt, dass die Idee schon ist, dass wenn ein Qualitätssiegel da ist und sozusagen Vertrauen geschaffen hat, dass es dann zu mehr Mediation kommt. Und da würde mich interessieren, wie kommen Sie auf diese Idee? Vielleicht Herr Baugmann, also wie funktioniert das, dass eine Kammer eine Qualität sichert und auch nach außen ausweist und dafür eintritt, dass dadurch dann mehr Mediation zustande kommt? Das ist ja eine Hypothese, die wir, also da würde mich interessieren, was da Ihre Vorstellung ist, dass das so funktioniert.
Und da vielleicht zwei Punkte auch zu. Einmal, es geht ja vor allem dann auch um Transparenz. Sie wissen das selber, Sie sind Ausbilder beim Bundesverband Mediation oder zumindest dort als solcher zertifiziert, ja, ja. Wie das, was es alles gibt an Ausbildung. Wir fangen im internationalen Bereich, in den USA, auch in Polen, die machen das mit 40-Stunden-Kursen.
Ja,
wir haben in Deutschland für den zertifizierten Mediator 120, die internationale Mediationsforschung geht von 200 bis 220 Stunden aus. Das ist ja auch das, woran sich die großen Verbände in Deutschland orientieren. Die Österreicher in ihrem Mediationsgesetz verlangen für den eingetragenen Mediator, wenn man keinen entsprechenden Ursprungsberuf hat, 365 Stunden. Also es ist ja ein riesen Potpourri, was es da an Ausbildungsangeboten gibt. Und ob jetzt ein normaler Mensch, also der Verbraucher, ja, es unterscheiden kann, was die Qualität eines in Anführungszeichen einfachen Mediators nach 5 Absatz 1 Mediationsgesetzes im Verhältnis zum zertifizierten Mediator, also diese Selbstzertifizierung, oder eines verbandslizenzierten Mediators, oder nicht, dass die in großen Zahlen hier auftreten, oder des eingetragenen Mediators nach österreichischem Recht, das versteht doch keiner. Und was genau die Qualifikationen dahinter sind und ob die auch wirklich eingehalten sind, das könnte man auf dem Wege schon verfestigen.
Ja.
Das ist der eine Ansatz der Geschichte. Wir stehen natürlich bei uns über die Deutsche Stiftung Mediation mit verschiedenen anderen Stakeholdern auch in Kontakt. Und zum Beispiel haben wir wiederholt auch die Aussage bekommen, zum Beispiel von Rechtsschutzversicherungen. Ja, wir wissen ja gar nicht, an welche Mediatoren wir etwas nach draußen abgeben können, weil wir die Qualitätsstandard nicht überprüfen können. Ja. Deshalb, ich glaube schon, dass wenn wir eine gewisse Verfestigung dieses Berufsbildes dann hätten auf dem Wege, dass auch Multiplikatoren, und das sind nicht nur Rechtsschutzversicherer, das sind ja auch andere, insbesondere natürlich auch Rechtsanwälte, dass wir dann schon ein bisschen mehr Vertrauen darin schaffen können. Zumal das Kammersystem selber steht ja für Vertrauen. Und wenn die Institution ein Vertrauen genießt, mag ja durchaus auch das Thema, dass diese Kammer vertritt, ein höheres Vertrauen genießen.
Also ich kann dem Gedanken einiges abgewinnen und hatte, als ich diese Idee das erste Mal gelesen hatte, eine Mediatorenkammer zu gründen, auch widersprüchliche Gedanken, die dazu aufkamen. Und ich folge so momentan dem Punkt, dass auf den ersten Blick was für sich hat. Da gibt es eine starke Formalität. Und ich musste mich daran erinnern, an den Gesetzgebungsprozess, wo die Hoffnung auch war, dass wenn die Mediation ein Gesetz bekommt, dass es dann durch die Decke geht, mal ganz salopp formuliert. Und das ist ja 2017 deutlich geworden, dass das nicht der Fall ist. Und da hat mich jetzt interessiert, daher ist dieser Punkt für mich so wichtig mit Qualitätssicherung. Wie soll das laufen, dass durch die Formalisierung jetzt mehr Mediation zustande kommen würden, wenn das Mediationsgesetz schon deutlich gezeigt hat, es funktioniert nicht?
Gut, die Frage ist ja, warum funktioniert es nicht? Dazu sagt der Evaluierungsbericht der Bundesregierung, der ja an so einigen Stellen auch in der Fachliteratur kritisiert worden ist, dazu sagt er ja nicht viel, geschweige denn, wenn er überhaupt was dazu sagt. Mhm. Und dazu ist das Thema wahrscheinlich auch viel zu komplex. Die Herangehensweise für die Mediatoren, die erfolgreich sind, ist ja ganz oft auch das Netzwerk über Multiplikatoren. Mhm. Ja? Und nochmal, diese Multiplikatoren müssen natürlich erkennen können, was habe ich überhaupt für einen Qualitätsstandard vor mir, wenn ich dort einen Mediator, eine Mediatorin vor mir habe. Und da dürfte dieses Thema sehr helfen. Mhm. Wir können andere Dinge an dem Thema der Verkammerung zum Beispiel verknüpfen. Schauen wir uns die Verschwiegenheitsproblematik an, die wir im Gesetz haben, und die Zweiklassengesellschaft, die in der Mediatorenlandschaft dadurch entsteht. Ja. Da haben wir durchaus einige Ansatzpunkte.
Also wenn man sagt, also ich finde das ja auch ein, will das gar nicht sofort sozusagen ablehnen, ne? Wenn man jetzt einmal festgestellt hat, okay, das kommt auf einen Versuch an, ne? Und Versuch macht klug. Und das, was getan werden muss, dass sich Gedanken gemacht werden muss, ist auch, glaube ich, unbestritten und bei allen Stakeholdern in der Mediationsbewegung auch deutlich, ne? Dass der Zustand momentan einfach geändert werden muss. Und wenn wir mal mit dem Gedanken gehen und sagen, wir versuchen eine Mediatorenkammer, ne? Und Sie haben das ja ausformuliert und sich Gedanken gemacht, wie sich das entwickeln könnte. Wenn wir das mal uns vorstellen, wie würde dann die Mediationslandschaft ausschauen können in vielleicht in 5 Jahren oder auch in 10 Jahren? Ne? Das sind ja schon größere Zeithorizonte, wo eine Mediatorenkammer, die vielleicht in 2-3 Jahren dann auf dem Weg dann sich auch schon befindet, wirken könnte. Also wie haben Sie sich das gedacht, wie dann die Mediatorenlandschaft ausschaut im Vergleich zu heute und die letzten Jahre?
Es soll, wenn ich das sagen darf, ich will Claudia jetzt nicht da ausschließen, es wäre ja optimalerweise so, und da reden wir tatsächlich eher über 10 als über 5 Jahre, denn der ganze Prozess zu einer solchen Kammer würde ja auch lange dauern. Mhm. Aber wir würden über eine Verfestigung, eine Ausformung des Berufsbildes dann sprechen. Wir hätten vielleicht die Chance, im Rahmen einer Reform nicht nur der Zertifizierungsverordnung, sondern auch des Mediationsgesetzes ein paar Klarheiten zu schaffen. Zum Beispiel die Frage, ist der Mediatorenberuf ein freier Beruf oder nicht? Darüber kann man ja an einigen Stellen durchaus vorzüglich streiten. Ja, das Berufsbild könnte verfestigt werden. Es gäbe einen zentralen Ansprechpartner für die Politik insoweit, also auch für die Justiz. Es gäbe ein Register entsprechend, wo zum Beispiel Rechtsschutzversicherungen, wo Anwälte, aber auch zum Beispiel Steuerberater, die ihre Mandanten vielleicht gerne begleiten möchten in einem Erbkonflikt, gesellschaftsrechtlichen Konflikt etc., wo sie rausfinden können, wer erfüllt denn tatsächlich die in Anführungszeichen besseren Kriterien des zertifizierten Mediators. Wer hat denn seine Fortbildung gemacht? Wer hat denn seine Supervisionen gemacht? Was ja immerhin ein gewisser Nachweis dafür ist, dass man praktisch tätig geworden ist.
Ja, auf jeden Fall. Also diese Nachweispflicht, das finde ich auch, ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, der erfüllt werden soll. Frau Kück, wie würde das für Sie sein?
Also ich kann mich zum einen den verschiedenen Punkten anschließen, die schon Herr Dr. Bartmann gesagt hat. Und ich würde da noch ergänzen, und das mir jetzt auch zuletzt schon zur Sprache, dass man natürlich auch dann eine Mediatorenkammer und diese, ich meine, Bündelung dann doch an einer geordneten Stelle auch dazu nutzen könnte, natürlich nochmal ganz andere Forschungsvorhaben zu betreiben. Mhm. Und das wäre eben auch eine Idee, sicherlich nicht die primär wichtigste, aber also auch eine sehr interessante Idee, dass man eben auch vielleicht nachdenken könnte über eine gewisse Dokumentationspflicht, wer verlässlichere Zahlen zur Mediation haben, wie häufig und in welchen Bereichen und so weiter sie überhaupt eingesetzt wird. Denn insoweit ist der Evaluationsbericht passt ohne größere Aussagekraft, würde ich jetzt mal so steil hier formulieren. Genau. Mhm.
Also dass Sie gar nichts daraus nehmen können für die Evaluierung des Mediationsgesetzes? Oder meinen Sie das methodisch? Nein. Das habe ich jetzt nicht ganz einordnen können.
Nein, es war so gemeint, dass dort in dem Evaluationsbericht ja also nicht die Nachfrageseite befragt wurde, sondern die MediatorInnen selbst. Und insoweit ja aber überhaupt nicht verlässlich nachprüfbar war, ob diese, also ich möchte niemandem unterstellen, dass er da gelogen hat, aber es war natürlich jetzt nicht wissenschaftlich lückenlos überprüfbar, ob diese ganzen Fälle überhaupt stattgefunden haben. Und da könnte man natürlich die Kammer, wie gesagt, mit einer ganz anderen Dokumentationspflicht auch gegebenenfalls noch verknüpfen. Also dass die Leute, die dort Kammermitglieder sind, auch quasi die ganzen Mediationsfälle melden müssen und sich das dann auch überprüfen lassen würde. Und quasi die Parteien, die teilgenommen haben, das in irgendeiner Form bestätigen müssen. Aber das sind jetzt quasi auch schon noch weitere Folgeideen.
Ja, also da stimme ich vollkommen zu. Also es steht zu befürchten, dass die Fallzahlen, wenn man das mal daran festmacht, noch weit weniger sind als in dem Evaluationsbericht angegeben. Also dass noch die Sache noch fataler ausschauen würde und die Hoffnungen mit dem Mediationsgesetz noch weniger erfüllt worden wären. Und naja, und in dieser Linie hatte ich mir diese Idee der Mediatorenkammer vorgestellt. Das heißt also doch eher die Anbieterseite und dort eben ganz bestimmter Mediationsbereich sich Gedanken gemacht hat und eine Mediationskammer für sinnvoll erachtet. Aber so mit Abstand betrachtet es wie ein Mehr vom Selben ist. Und die Befürchtung war halt und ist meinerseits, und daher frage ich das so an, ob das nicht in die gleiche Richtung geht wie beim Mediationsgesetz, dass das eine Enttäuschung werden würde. Und deshalb auch die Frage noch angeschlossen, was kann denn schiefgehen und wie würde es denn dann ausschauen, wenn das mit der Mediatorenkammer ein Schuss in den Ofen wird? Zum Beispiel, weil keiner, Sie haben das ja an verschiedenen Personen, an verschiedenen Mediatoren dann festgemacht, keiner Mitglied werden will, der nicht muss. Und die Frage ist, welchen Preis hat das für die Mediatorenlandschaft, wie sie jetzt und dann vielleicht in 10 Jahren ausschaut?
Wenn ich antworten darf, also erstmal, der Grundgedanke kann ja nur sein, dass eine solche Mediatorenkammer auch mit ein paar Verbesserungen der berufsrechtlichen Situation einhergeht. Zum Beispiel, dass man an eine Mitgliedschaft in einer Mediatorenkammer vielleicht einen gleichwertigen Verschwiegenheitsschutz, wie ihn zum Beispiel Rechtsanwälte haben, knüpfen könnte. Ja. Mhm.
Meinen Sie, dass dadurch dann mehr Mediation zustande kommen? Also das würde ja bedeuten, dass es Menschen, sage ich mal, da draußen gibt, Konfliktparteien, die sagen, ich würde gerne Mediation durchführen, aber das ist mir zu transparent, zu offen. Ich weiß nicht, ob das zutrifft.
Das vielleicht nochmal gar nicht, weil ich gar nicht glaube, dass die Menschen von dieser Problematik wissen. Also die Problematik, die sich aus § 4 Mediationsgesetz ergibt, im Hinblick auch auf die Regelung in der Strafprozessordnung etc., ich glaube nicht, dass der normale Mensch da jemals drüber nachgedacht hat. Ja? Mhm. Aber es wären Qualitätsmerkmale, die wir auf dem Wege für die Mediation reklamieren könnten, die heute in der Breite nicht da sind und dadurch natürlich die Mediation insgesamt vielleicht noch etwas anders präsentieren können. Auch im Verhältnis, wie gesagt, zu anderen Multiplikatoren. Mhm. Und Ihre Frage war ja eine ganz andere. Was passiert, wenn das Ganze ein Schuss in den Ofen wird? Mhm. Ich glaube nicht, dass es der Mediation schaden wird. Es wird höchstens dazu führen, dass die Mediatoren-Szene genauso zerstückelt bleibt, wie sie jetzt ist.
Ja, ja. Also was ich wahrgenommen habe, ich weiß nicht, wie das Ihnen ging, dass die Idee der Verkammerung so eine Wirkung hat, dass man sich daran entzündet und dass die Zersplitterung oder die Vielfältigkeit unter Mediatoren sich daran positionieren muss, weil einfach ne, die Idee dazu zwingt, dafür, dagegen, wie stehe ich dazu. Und die Mediatorenlandschaft, ich weiß nicht, wie Sie das wahrnehmen, ja schon mehr als divers ist und sich schwerlich hinter so einer Idee gemeinsam wiederfinden kann. Und da ist meine Frage, wie würde sich das auswirken auf diese Landschaft, wenn die Kammer Idee verfolgt wird?
Also erstmal müssen wir natürlich abgrenzen, ein Berufsverband, wie die diversen, zum Beispiel die fünf, die sich im QVM zusammengeschlossen haben, haben natürlich einen anderen Ansatz und eine andere Aufgabe, auch als eine Kammer es hätte. Das funktioniert ja in der Anwaltschaft genauso, DAV, BRAC und bei den Steuerberatern, bei den Ärzten, das gibt es ja überall. Und es funktioniert in der Koexistenz relativ gut sogar. Mhm. Und dass die Mediatorenszene so bunt ist, das ist ja gerade ein ganz großer Vorteil. Es ist hier, Kollege von Oertzen definiert das ja ganz gerne an der Trennlinie zwischen Deal-Mediation, also Verhandlungsmediation und Verständnismediation auch. Es gibt Situationen, in denen funktioniert das eine besser, in anderen Situationen funktioniert das andere besser. Ich zum Beispiel bin überhaupt kein Mensch, der für Familienmediationen geeignet ist. Das soll jemand machen, der das kann. Mhm. Ja, das haben wir in allen Bereichen. Ein Arzt, der sich mit Chirurgie beschäftigt, der lässt die Finger vom Inneren. Ne? Mhm. Und oder von, was weiß ich, von der Psychologie auch. Da gibt es unterschiedliche Ansätze, das ist gut so. Und deshalb die Ausgestaltung in unterschiedlichen Verbänden, die kann ja ohne Probleme weiter bestehen. Wir hätten nur dann das erste Mal ein Instrumentarium, wo eigentlich dann eine Zentralisierung der Mediatoren erfolgen kann und man zumindest so einen gewissen gemeinsamen Nenner hat.
Ja, das Kammerwesen hat ja eine lange Geschichte und ist eine Erfolgsgeschichte. Das, glaube ich, ist auch deutlich geworden. Ne? Und ein Exportschlager obendrein. Also hat ja auch Professor Kluth, mit dem ich ja auch in Halle sozusagen Tür an Tür gearbeitet habe, ohne ihn da näher kennengelernt zu haben, aber deutlich gemacht in seinem Gutachten. Und für mich war die Kammer als Lösungsinstrument immer etwas, das Chaos und Auswüchse gebändigt hat und das Ganze in Form gebracht hat. Und bei der Mediation, das wäre jetzt meine These, die ein bisschen in das Gespräch sozusagen dann mit Ihnen überprüfen will oder wie Sie dazu stehen, ist ja, dass die Mediationsbewegung eher daran, in Anführungsstrichen, leidet, dass zu wenige Fälle da sind. Also es gerade keine Auswüchse gibt. Ist ja nicht so, dass wir uns darüber ärgern, dass Mediation durchgeführt werden von, von Laien, von Leuten, die sich permanent in Haftungsstreitigkeiten wiederfinden, weil sie einfach Mist gebaut haben. Sondern nein, da sitzen vor allen Dingen Leute, vor allem nicht nur, es gibt auch welche, die ausreichend und zur vollen Zufriedenheit Mediation durchführen, die sagen, ich verstehe das nicht, dass da so viele Konflikte in der Welt sind und keiner ruft mich an.
Ja, aber es kennt doch keiner das Thema. Die Deutsche Stiftung Mediation ist in diesem Jahr 10 Jahre alt geworden und wir haben Anfang des Jahres eine Umfrage durchgeführt, wie viele Menschen Mediation überhaupt kennen. Das waren dann am Ende 63%. Aber nur 36% konnten es erklären. Also nur 36% haben überhaupt ein wirkliches Verständnis davon, was das denn ist und was man damit dann vielleicht erreichen kann. Ich sehe das ganz oft. Ich mache an verschiedenen Universitäten bei den Juristen im Studium so Schlüsselqualifikationsvorlesungen. Viele von denen wissen überhaupt nichts über Kommunikationsabläufe, über Konfliktverläufe, also Stichwort Glasl-Eskalationsstufen, Vier-Ohren-Modell, Schulz von Thun, was das alles bedeuten kann, was dahinter stecken kann, um jetzt nur mal ganz einfache Modelle zu nehmen. Und da fehlt an ganz vielen Stellen Wissen, auch auf der professionellen Ebene, also auch bei Rechtsanwältinnen, Rechtsanwälten etc. Ich erlebe das zum Beispiel durchaus nicht selten, dass zum Beispiel Steuerberater, Steuerberaterinnen das Thema durchaus spannend finden für ihre Mandantschaft. Hat natürlich den großen Vorteil für sie auch wieder, dass sie nicht an Anwälte verweisen müssen, die, wo dann Gefahr läuft, dass sie Mandate vielleicht verlieren.
Ja. Herr Baugmann, ich muss sozusagen ein bisschen auf die Uhr gucken, weil ich weiß, dass Frau Kück noch einen Anschlusstermin hat und uns in den nächsten Minuten verlassen muss, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Frau Kück.
Ja.
Ja, okay, ich dachte jetzt schon, Sie sind... Frau Kück, dann vielen Dank. Wenn Sie noch was sagen möchten, was Sie unbedingt loswerden wollen, dann ist jetzt eine gute Gelegenheit.
Ja, sehr gerne. Also ich möchte vielleicht noch zum Abschluss sagen, Sie haben ja quasi diese so was uns auch danach gefragt, was da vielleicht auch eine Zerfaserung oder so der Mediation stattfinden könnte infolge der Kammer oder was die negativen Folgen sein können. Und ich glaube, dass die Kammer, wie gesagt, in dem Fall einfach durch diese strukturierte Wahrnehmbarkeit, die sie schaffen könnte, in Kombination mit diesem Qualitätssiegel, was dann auch mit ihr verbunden wäre, einfach immer nur eine Chance sein kann und möchte da nochmal auch Herrn Bautmann unterstützen mit seiner Aussage, dass ja diese Diversifikation der Mediation, die haben wir ja jetzt schon und das haben Sie ja auch selbst gesagt und muss ja auch nichts Schlechtes sein, aber dass man da zumindest, wir wollen auch niemandem vorschreiben, wie er die Mediation zu machen hat, aber dass man zumindest eine einheitliche Anlaufstelle findet, unter der sich alle irgendwie wiederfinden können. Und das war so, glaube ich, so die Grundidee, die hinter allem steckt. Genau.
Vielen Dank, Frau Kück, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ja, bitte.
Alles Gute.
Ich danke Ihnen und genau, danke für das Interesse und danke für die spannenden Fragen, die Sie uns gestellt haben.
Genau. Ja, vielen Dank. Tschüss.
Tschüss. Danke. Tschüss.
Herr Baugmann, ich bin mir noch nicht, also ich würde, mich würde es interessieren, wie das Sie sich vorgestellt haben in der Stiftung, dass durch die Formalisierung und durch die Verkammerung mit all den guten Erfahrungen, die das hat, dass das dazu führt, dass Mediation bekannter wird. Ne? Sie hatten das vor uns angedeutet, dass es niemand kennt, nicht ausreichend bekannt ist, vor allen Dingen eben auf der Seite derjenigen, für die Mediation angeboten wird. Haben Sie sich das mit Umfragen verdeutlicht? Haben Sie das durchgerechnet? Gibt es sozusagen irgendwie belastbare Kausalketten vorgestellt, dass das dazu führt, dass jetzt durch eine Kammerwesen verkammerte Mediatoren ein festes Berufsbild, dass das dann auch abgerufen wird?
Eine wissenschaftliche, empirische Untersuchung dazu gibt es nicht, was natürlich auch daran liegt, dass wir nicht einmal wissen, wie viele Mediatoren gibt es denn in Deutschland überhaupt. Mhm. Wenn man eine ganz einfache Google-Suche betreibt und das vielleicht auch ein bisschen intensiver betreibt, dann findet man ja unterschiedlichste Zahlen dazu und was wirklich genau Greifbares gibt es nicht. Sie hatten eben angesprochen, dass die Zahlen des Evaluierungsberichts vielleicht zu hoch sein könnten. Sie könnten genauso gut zu wenig sein, weil wir gar nicht wissen, wie viele Mediatoren gibt es und wie viele davon haben dann an der Befragung überhaupt teilgenommen. Deshalb, da mit empirischen Daten zu arbeiten, ist nahezu unmöglich, weil es keine gibt. Und eine groß angelegte Studie da anzulegen, kostet schlicht und ergreifend Geld. Und wir sammeln ganz viel Geld bei der Stiftung ein für verschiedenste wissenschaftliche Projekte. Ich weiß nicht, ob Sie von dem Gandalf-Projekt mal gehört haben, was ja auch wirklich hervorragend ist und auch gut ankommt in den entsprechenden Kreisen. Es ist ein Ziel von uns, in dem Bereich wissenschaftliche Forschung langfristig zu unterstützen, soweit wir das können, das zu begleiten. Aber das braucht Zeit. Und dazu müssen wir erstmal überhaupt anfangen und schauen, wie viele Mediatoren gibt es, um auf dem Wege dann vielleicht rauszufinden, wie viele Mediationen gibt es. Punktuell ist das heute schon möglich, rauszufinden, wie viele Mediationen gibt es, indem man über gewisse Stellen geht, die Mediationen vermitteln. Da kann man ja schauen, ne, wie viele Anfragen haben die. Aber was auf dem freien Markt passiert, ich weiß es nicht.
Okay, jetzt verstehe ich nochmal den Punkt von vorhin deutlicher, dass mit der Kammer und der Verkammerung von Mediatoren, wenn auch nicht allen, aber die es halt dann werden, ist eine Grundlage und eine Formalität geschaffen, wo sie dann auch einfach datenbasiert arbeiten können und auf diese Daten sie sich dann stützen können. Also Anzahl von Mediatoren, was machen die, wie sind die ausgebildet? Ne? Ist das sozusagen einer der Wege, die zu dieser Idee geführt haben? So habe ich das jetzt verstanden.
Es ist keiner der Wege, die dazu geführt haben. Es wäre eine Folge daraus, so rum vielleicht. So, ja? Okay. Oder ein Nebeneffekt. Tatsächlich der Ansatzpunkt war seinerzeit auch der Gedanke, den Sie vorhin ja auch schon angesprochen hatten, jetzt haben wir das Mediationsgesetz, juhu, jetzt muss ganz viel passieren und es ist nichts passiert. Ja, und der Ansatz beim Mediationsgesetz war ja ganz bewusst, wenig Regulierung zu machen.
Ja. Genau, also die Idee und die Hoffnung war bei vielen Kollegen, wenn ich das so nochmal verdeutlichen kann, dass allein durch die gesetzliche Rahmung das Instrument der Mediation Vertrauen gewinnen wird und stärker beansprucht wird und stärker auch Konfliktbearbeitung aus den Bereichen Organisationsentwicklung, Teamentwicklung, Coaching, der ganze Beratungsbereich etwas heraussticht namens Mediation, das sich speziell für Konflikte praktisch aufgestellt hat und dann so die Hoffnung und manchmal eben auch die unhinterfragte Idee, weil es eben aus der Angebotsseite herrührt, wo überall Konflikte auftauchen und dann ein Angebot wie Konfliktmediation gegeben wird, dass das dann auch die Klienten, die als Kunden dann gesehen werden, das auch nehmen. Und buchen und kaufen. Und das finde ich eine hochinteressante Überlegung, weil sie nicht funktioniert. Aber so einleuchtend erscheint.
Auch da, wir haben ja nicht dadurch, dass wir auf einmal eine gesetzliche Regelung haben, auf einmal das Bewusstsein bei den Menschen. Ich weiß nicht, wenn ich hier in meiner Heimatstadt jetzt durch die Fußgängerzone laufen würde und die Menschen alle befragen würden, ob sie das Mediationsgesetz kennen, wird mir wahrscheinlich kaum jemand sagen, dass er es kennt. Deshalb, das ist ein toller erster Weg gewesen in die richtige Richtung. Aber es kann ja nur ein Anfang gewesen sein. Dass die Zahlen seit 2012, das ist ja jetzt immerhin auch 9 Jahre her, sich nicht entwickelt haben, glaube ich gar nicht mal. Ich kann es nur an mir selbst sehen, was meine Anzahl an Mediationsfällen angeht, die natürlich auch nicht gigantisch ist. Ja? Aber da hat sich etwas entwickelt. Und dann muss man natürlich auch sehen, wenn ein Mensch eine Mediatorenausbildung macht und dann sich zertifizierte Mediatorin, zertifizierter Mediator nennen darf, oder vielleicht unter dem Standard eine Ausbildung gemacht hat und sich irgendwo dann eine Homepage macht und ein Schild an der Tür hängt, dadurch kommt ja keiner. Ja, man muss sich bekannt machen, man muss Werbung machen. Ich zum Beispiel bin in den sozialen Netzwerken ein bisschen aktiv, aber ich buche Google AdWords etc. Das kostet alles Geld. Und wenn ich aus einer Tätigkeit, wo ich jetzt schon ein paar tausend Euro für eine Ausbildung ausgegeben habe, dann keinen Erfolg in der Kasse spüre, Ja, also ich jetzt kommen wir in die Diskussion, wie monetär darf Mediation sein? Ist es nicht mehr eine Berufung als ein Beruf? Aber natürlich machen es viele auch, um Geld damit zu verdienen. Und wenn ich kein Geld verdiene, dann investiere ich auch nichts in das Thema. Und wenn ich nicht darin investiere, also auch Werbung, Marketing mache, dann wird keiner auf mich aufmerksam.
Ja, also Herr Bauch, da bin ich ganz bei Ihnen. Also das Thema Marketing finde ich da einen richtigen Zugang, wenn es um Mediationsstärkung geht. Daher, also ne, ich fühle mich da als Kollege. Ich bin Mediator aus Leib und Seele und mache das unglaublich gerne, arbeite aber mit der These, dass das kein Massenprodukt ist und dass das Problem nicht ist, zu wenig formalisiert, zu wenig gepusht oder nicht, sondern das ist einfach ein hochanspruchsvolles Verfahren, das nicht die massenhaften Konflikte dafür zugeschnitten ist. Und das auch nicht ne, für die, für, ja, das ist eher ein Luxusgut, wenn man das mal so betrachten will. Und daher kam mir die Idee der Verkammerung nochmal so als ein Mehr vom Selben. Also man hat auf der materiellen Seite das Gesetz geschaffen, das dann enttäuschend wirkt und jetzt noch auf der formalen Seite den größten Hammer rausholen, ne, sozusagen die Maximalforderung, was es geht an Formalisierung. Und ich habe die Befürchtung, wenn diese Idee verfolgt werden würde, dass das dann noch enttäuschender werden wird.
Das Risiko besteht. Ich stimme Ihnen auch dabei zu, dass es durchaus in Anführungszeichen in Richtung eines Luxusproduktes geht. Vor allem, wenn man sich mal anschaut, was eine Mediation kosten kann. Es gibt ja nun nicht wenige Mediatoren und wir alle arbeiten ja irgendwie auf Stundenbasis. Und die Stundenbasis gehen ja, da ich auch Supervision mache, kriege ich das ja ab und zu auch mit, gehen ja vom mittleren zweistelligen bis in den mittleren dreistelligen Bereich. Mhm. Und wenn bei mir eine große Spannweite. In Anführungszeichen ganz normaler Mensch anruft mit irgendeiner Erbstreitigkeit und fragt mich, Herr Bockmann, was kostet das und wie lange dauert das? Also Stundensatz in Relation zum Zeitaufwand, kann ich natürlich keine verlässliche Antwort geben. Mhm. Man kann immer mit Erfahrungswerten sagen, Erbmediation setze ich immer so und so viel Zeit an und ne? Mhm. Aber dann rechnen die im Hinterkopf, ja, dann kostet mich das ja Summe X. Und die Rechtsschutzversicherung zahlt es vielleicht nicht, sofern die Leute überhaupt rechtsschutzversichert sind. Und dann kommt man schnell an den Punkt und weiß ja gar nicht, ist das denn am Ende erfolgreich?
Ja.
Die Leute haben keine Erfahrung damit, deshalb können sie das ja nicht beurteilen. Also wie erfolgreich das sein kann und was für ein positives Feedback man auch sich für sich selbst aus so etwas mitnimmt. Mhm. Und drehen uns immer im Kreis. Wir reden über die Frage der Bekanntheit und Bekanntheit ist halt nicht, ich habe mal gehört, dass es Mediation gibt, sondern ich weiß, wozu ich das einsetzen kann. Da ist die Bekanntheit ja doch eher noch gering. Wir reden letztendlich darüber, wie erkenne ich eine gute Mediatorin, einen guten Mediator, also Stichwort Qualitätssicherung. Und bei diesen Punkten kann ein Instrument wie eine Kammer, das ja nun mal, wie gesagt, ein Vertrauensinstrument ist, sicher hilfreich sein. Es ist ganz sicher nicht die Allheillösung, genauso wie die Mediation nicht für jeden Konflikt die Allheillösung ist.
Ja, ich würde noch wahnsinnig gerne mit Ihnen über Marketing und diese unterschiedlichen Ansätze, wie Mediation fruchten kann, dass sie gebucht wird, sprechen. Aber mich interessiert jetzt noch sozusagen zum Abschluss des Gesprächs noch eine ganz andere Sache, weil was Sie mit der Idee, Sie als Stiftung und federführend erreicht haben, ist ja schon eine Diskussion angestoßen zu haben. Auf einem Plateau, wo es um Verkammerung geht, aber dahinter eben doch sehr viele unterschiedlichste Ansätze deutlich werden, die sich jetzt darum ranken. Wie haben Sie das erlebt? Diese Diskussion um die Verkammerung. Was hat Sie überrascht an den Reaktionen? Womit haben Sie gerechnet? Und ist die Resonanz entstanden, die Sie sich erhofft haben?
Also das Einzige, was mich wirklich überrascht hat, ist doch, dass es einen relativ hohen Grad an spontaner Zustimmung gegeben hat. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern an die Konferenz des Bundesjustizministeriums am 28.05.
Ja,
ja. Online da wurde das Thema ja platziert, was wir vorher nicht wussten, dass es in der Deutlichkeit platziert werden würde. Und am Ende gab es ja eine Abfrage, wie die Beteiligten dort dazu stehen würden. Und wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ich habe das jetzt hier nicht vorbereitet und ich kann es auch jetzt nicht spontan nachschlagen, hatten wir eine leichte Mehrheit bei den Gegnern. Ich glaube 56-44 war es am Ende. Also drei Antwortmöglichkeiten, eine natürlich, ich bin mir nicht sicher oder weiß nicht oder so.
Ja, für so eine erste Stellungnahme waren die Mehrheit aber nur geringfügig.
Genau, es waren 56 dagegen und die anderen 44 waren nicht, zumindest nicht ausdrücklich dagegen. Mhm. Ja? Und das heißt, das ist in einer ganz spontanen Abfrage, wo niemand groß darauf vorbereitet war, zumindest wir als Vertreter dieser Idee nicht, fand ich diese 44%, und wir hatten ja nicht die Mediatorenschaft da, wir hatten ja viel Wissenschaft da, wir hatten ja viel Berufspolitik da, fand ich diese Zahl gar nicht unermutigend. Ja? Mhm.
Damit hatten Sie nicht gerechnet.
Von daher, ich hatte erst überhaupt nicht damit gerechnet, dass es so eine Abfrage geben würde. Und wir hatten uns darauf eingestellt, dass es ein durchaus längerer Prozess werden wird. Aber bitte immer unter dem Hintergedanken, das ist erstmal eine Maximalforderung und mal schauen, was daraus wird. Also ich führe in solchen Dingen mein Leben gerne nach dem Prinzip des Bäumeschüttelns. Also ich schüttel einen Baum und schaue, was runterfällt. Mhm. Und diese 44% sind, da ist mehr runtergefallen, als ich erwartet habe. Ansonsten, und das war ja Ihre Frage, die Reaktionen ansonsten haben mich nicht überrascht. Aus den jeweiligen Richtungen sind ungefähr genau die Reaktionen gekommen, die ich erwartet habe. Bei denen, die am lautesten dagegen geschrien hat, habe ich damit gerechnet. Und dann wusste ich ja auch aus den Vorfelddiskussionen schon, dass es an einigen Stellen Menschen gibt, die eine gewisse Sympathie für dieses Thema haben oder zumindest für die Richtung. Und das ist das, was wir ja vorhin schon sagten. Es ist weniger die Diskussion, ob etwas passieren soll, sondern mehr die Diskussion, was passieren soll. Dass sich das Bundesjustizministerium jetzt am vergangenen Freitag in der Konferenz ein bisschen wieder zurückgezogen hat und ja relativ deutlich gesagt hat, dass es das nicht oder zumindest erstmal nicht geben wird, überrascht mich jetzt auch nicht. Man zieht sich dann natürlich auch aufgrund diverser wahrscheinlich stattgefundener Hintergrundgespräche auf den Punkt wieder zurück. Wir kaprizieren uns auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, damit wir keinen Widerstand haben und das Ganze relativ geräuschlos jetzt über die Bühne ziehen. Mhm. Ob das dann der Mediation weiterhelfen wird, weiß ich nicht. Ja, es wird jetzt abwarten müssen, was dieses Positionspapier jetzt, was in wahrscheinlich ein, zwei Wochen kommt, was das sagen wird. Aber ich glaube nicht, dass es irgendwie nachhaltig Änderungen gibt und damit wird das Gesetz zur Förderung der Mediation wahrscheinlich weiterhin nicht viel fördern.
Ja, ich habe das in der Sitzung auch so erlebt. Ich sehe auch keine Notwendigkeit auf Seiten des Bundesjustizministeriums, diese Idee rundherum abzulehnen. Es reicht zu sagen, dass sie jetzt momentan nicht weiter verfolgt wird. Also diese Türen sind da offen. Aber deutlich ist schon geworden, dass das keine Option jetzt ist. Ich würde das jetzt nicht unterstellen, dass es nur dem Druck der Mehrheit oder bestimmter Player zugestanden ist und im Heimlichen das Bundesjustizministerium da diese Idee favorisieren würde. Soweit würde ich nicht in der Unterstellung gehen. Aber heißt das, was in der Sitzung jetzt dann besprochen wurde oder wie Sie das erlebt haben, dass für Sie und die Stiftung diese Idee damit zu den Akten gelegt wird? Oder verfolgen Sie die Idee langfristig mit entsprechendem Nachdruck, weil Sie diese Idee für verfolgenswürdig auch halten?
Also wir haben das nicht final entschieden. Ich gehe nicht davon aus, dass das Thema bei uns von der Tagesordnung verschwinden wird. Aber nochmal vielleicht der Gedanke, um es zu betonen. Die Vorstellung war ja eher, mit einer gewissen Maximalforderung an die Öffentlichkeit zu gehen, um überhaupt etwas zu bewirken. Und wenn wir am Ende vielleicht auch in einem zweistufigen Modell erstmal irgendwie eine Art von Zertifizierungsstelle oder wie Professor Greger es sich vorstellt, auch nach dem Akkreditierungsgesetz etwas, wenn wir das erreichen könnten, hätten wir viel geschafft. Ja, also einfach wieder vor dem Hintergrund eine gewisse Professionalisierung, eine gewisse Verfestigung des Berufsbilds zu erreichen, um so vor allem für Multiplikatoren interessant zu sein. Ich gehe nach wie vor nicht davon aus, dass der normale Mensch von der Straße morgen beim Mediator anruft, nur weil wir jetzt eine Mediatorenkammer schaffen. aber es wird ein verfestigtes Berufsbild, es wird ein verfestigter Rahmen und das Mediationsgesetz kann ja die Mediation selber gar nicht regeln. Das ist ja faktisch unmöglich, ein so dynamisches Instrument in solchen dynamischen Konfliktsituationen dann da im Detail auszugestalten, wie die Zivilprozessordnung das für staatliche Gerichtsverfahren zum Beispiel macht. Muss es aber auch gar nicht, weil die Folge eine ganz andere ist.
Da habe ich eine andere Idee und eine Erfahrung sozusagen mit dem Mediationsgesetz gemacht, dass schon eine Zeit lang gedacht wurde, Mediation gibt es jetzt als Mediation und als Mediation im Sinne des Mediationsgesetzes. Aber es ist dann relativ deutlich geworden und zum Beispiel die Diskussion von Herrn Kräger im Hinblick auf die Klärungshilfe, auch was da an Missverständnissen aufkam, aber hat deutlich gemacht, wenn der Mediationsbegriff gesetzlich besetzt ist, dann ist das, was im Mediationsgesetz drin steht, Mediation und alles andere ist dann meinetwegen eine Konfliktmoderation, aber nicht mehr dieser Begriff und diese Vergesetzlichungsdynamik entsteht nicht nur bei materiellem Recht, sondern auch natürlich bei einer Verkammerung. Und da ist die Entwicklung schon deutlich, dass dann es Menschen oder Mediatoren gibt, die sind verkammert und welche, die sind nicht verkammert. Und das hat Konsequenzen. Das ist nicht einfach nur eine formale Differenzierung.
Ich würde, also zumindest mein Ansatz wäre, nicht über eine solche Weiterentwicklung da in Anführungszeichen Prozess der Mediation irgendwie eingreifen zu wollen. Ja. Es geht wirklich darum, für Mediatorinnen und Mediatoren quasi in Anführungszeichen einen Hafen zu schaffen. Eine Kammer ist ja auch Ansprechpartner für diverse Problemstellungen, ja. Einen Ansprechpartner für Politik, für Verwaltung zu schaffen, ein Repräsentant der Berufsinteressen zu sein, immer natürlich in hoffentlich gelingender Koexistenz mit den Verbänden. Ausbildung hat so eine Kammer zum Beispiel in meinen Augen gar nichts mit zu tun. Ja, aber zumindest dann wieder den Rahmen, die Leitplanken der Berufsausübung ein bisschen im Auge zu behalten. Wir hatten das eben ja schon, auch die Anwalts- oder Ärztekammern sind ja nicht dafür da, inhaltlich Berufsausübung zu kontrollieren oder zu reglementieren. Es geht ja tatsächlich um alles, was mit dem Beruf und dem Berufsbild zu tun hat. Und da denke ich schon, wie gesagt, eine Verbesserung bei der Verschwiegenheitssituation, eine mehr Transparenz bei der Ausbildungssituation, eine gewisse Verfestigung halt des Berufsbildes und somit am Ende auch zumindest eine gewisse seriöse Bekanntheit der Mediation zu erreichen. Das wären die Ziele.
Herr Baugmann, das ist nochmal eine schöne und klare Feststellung, worum es Ihnen geht mit der Idee der Verkammerung des Mediationsberufes. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass wir diese Gedanken ausgetauscht haben. Und ja, bin gespannt, was weiter passiert.
Genau, ja, das bin ich auch. Und mir sind nochmal wirklich einige Punkte deutlicher geworden, die Sie schon in Ihren Fachbeiträgen in der ZKM auch veröffentlicht haben. Und die werde ich auch nochmal hier dann in den Shownotes verlinken. Vielen Dank also nochmal auch für die mündliche Anläuterung der Idee und was Sie damit verbinden.
Ja, alles Gute, danke. Bis bald.
Ciao. Ciao.